Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Zuwachs ist so groß wie seit Monaten nicht mehr. Immer mehr Menschen in Deutschland infizieren sich pro Tag mit dem neuen Coronavirus. Wann wird sich das auch in den Todesfällen niederschlagen und wie kann die Dynamik unterbrochen werden? Antworten darauf gleich. Außerdem geht es heute in der Sendung um den mysteriösen Tod hunderter Elefanten in Botswana. Da konnten wir bislang nur über Vermutungen berichten. Heute hat das Umweltministerium des afrikanischen Landes die Todesursache bekannt gegeben. Am Mikrofon ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr als 2000 Corona-Infektionen an einem Tag hat das Robert-Koch-Institut am Donnerstag verzeichnet. Die Zahlen in Deutschland steigen und wohin das führen könnte, zeigt zum Beispiel der Blick nach Frankreich oder Spanien. Der Virologe Christian Drosten warnte vor kurzem, dass wir uns nicht vormachen sollten, dass sich das bei uns alles ganz anders entwickelt. Warum und in welchen Altersgruppen steigen die Zahlen und welche Gegenmaßnahmen könnten jetzt greifen? Darüber spreche ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Volkart, erstmal, wie lässt sich die aktuelle Infektionsdynamik beschreiben?
Ja, nach dem ruhigen Sommer wird Covid-19 jetzt wieder deutlich aktiver. Die Reproduktionszahl R zeigt an, dass in der vergangenen Woche jeder Infizierte einfach deutlich mehr als eine weitere Person angesteckt hat. Das heißt, die Infektionszahlen steigen, wie du gesagt hast, zum Teil auf über 2000 am Tag. Und das liegt nicht nur an der Auswertung der Tests, denn ein immer größerer Anteil dieser Tests ist positiv. Und das lässt sich wirklich nur damit erklären, dass sich SARS-CoV-2 wirklich effektiver verbreitet. Wobei dieser Anstieg natürlich in vielen anderen europäischen Ländern deutlich stärker ist. Gerade Spanien, Frankreich, da scheint es in der Urlaubszeit zu engeren Kontakten gekommen zu sein. Dort gibt es kulturell mehr Körperkontakte. Großeltern und Enkel leben oft im selben Haus. Also das sind Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wobei man sagen muss, Italien hat seine Epidemie deutlich besser im Griff.
Wenn wir mal genauer auf die Zahlen in Deutschland gucken, in welchen Regionen und bei welchen Anlässen infizieren sich denn derzeit besonders viele Menschen?
Da gibt es ja beim Robert-Koch-Institut so eine Karte und da muss man sagen, praktisch überall im Land gibt es Übertragungen. Aber die rot und orange markierten Kreise und Städte, die sind wirklich im Süden und im Westen. Würzburg, München und der Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen, die verzeichnen aktuell mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und man muss auch sagen, das Bild hat sich in den letzten Wochen völlig verändert. Dieser erste Anstieg nach dem Ferienende, der ging wirklich klar auf die Reiserückkehrer zurück. Aber die haben das weitergereicht. Jetzt gibt es kleine, diffus verteilte Ausbrüche bei Familienfeiern, Gottesdiensten, in Kneipen und in Bars. Und bei einer aktuellen Umfrage im Corona-Monitor des Bundesinstituts für Risikobewertung heißt es, dass für viele Menschen das Leben wieder stärker in die gewohnten Bahnen zurückkehrt. Und das heißt unterm Strich weniger Abstand, mehr Ansteckungen.
Mehr Ansteckungen. Zuletzt haben sich ja vor allem junge Menschen angesteckt. Da verlaufen die Infektionen öfter mild und es gab ja zumindest bis jetzt auch noch keine Engpässe auf den Intensivstationen. Aber schwappt diese Entwicklung jetzt auch auf andere Altersgruppen über? Davor wird ja schon länger gewarnt.
Ja, davon ist eigentlich auszugehen. Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland bei 85% der Covid-19-Toten, die waren älter als 70 Jahre, also wirklich schlimm verläuft die Krankheit, vor allem bei den Älteren. Und das Robert-Koch-Institut hat vor knapp einer Woche diese Altersdaten nochmal neu ausgewertet. Und dann sieht man, ja, es stimmt, aktuell ist es bei den 20-Jährigen so, dass die wirklich größte Gruppe unter den Infizierten stellen. Aber im Zeitverlauf, da sieht man eben auch bei den über 60-Jährigen, da steigen die Zahlen. In der vergangenen Woche haben die sich praktisch verdoppelt, wenn auch eben ausgehend von dem niedrigen Ausgangswert. Man sieht an diesen Zahlen, das Virus wird von den Jungen vielleicht über diese Familienfeiern und andere Kontakte an die Älteren weitergereicht. Und da müssen wir auf längere Sicht auch wieder mit mehr Todesfällen rechnen. Madrid meldet ja schon, dass die Krankenhäuser voll sind. Deutschland ist bei den Intensivstationen aber deutlich besser aufgestellt.
Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja gerade sozusagen als Strategie für den Winter vorgeschlagen, Fieberambulanzen einzurichten, an die sich Menschen mit den entsprechenden Symptomen wenden können. Und er möchte auch mehr Schnelltests. Lässt sich das überhaupt umsetzen? Ist das aus Forschungsperspektive realistisch?
Ja, das ist natürlich beides wichtig. Ein schneller Termin beim Arzt und dann ein schnelles Testergebnis. Die kassenärztlichen Vereinigungen, die sind zuständig, die haben gesagt, ja, wir wollen das auch, wir machen das möglich. Wir brauchen vor allem Schutzmaterial, das sollte sich beschaffen lassen. Und was die Tests betrifft, derzeit ist ja die PCR der Goldstandard, die kann nur in Speziallaboren gemacht werden. Schneller wären Antigentests, die reagieren nicht auf das Erbgut des Erregers, sondern auf seine Proteine. Sieht im Grunde aus wie ein Schwangerschaftstest, aber den gibt es eben nicht in der Apotheke. Das ist was für medizinische Profis. Die müssen nämlich einen guten Rachen-Nase-Abstrich machen und dann liefert so ein Test auch in 15 Minuten ein Ergebnis. Diese Tests sind nicht ganz so empfindlich wie die PCR, aber dafür können die Ärzte und die Betroffenen schnell reagieren. Und das Pharmaunternehmen Roche hat gerade heute gesagt, bei uns können diese Tests jetzt bestellt werden. Und wenn die halten, was das Unternehmen verspricht, dann wird das wirklich ein Schritt nach vorne. Gerade für Pflegeheime, die können die Besucher schnell testen. Das wäre ein Kompromiss zwischen der Sicherheit vor dem Virus und dem Bedürfnis nach Begegnung bei den Älteren.
Volkert Wildermuth mit Hintergründen zu den steigenden Corona-Fallzahlen in Deutschland. Neu ist die Idee nicht. Schon 1979 hatten zwei Ozeanographen vorgeschlagen, die Wassertemperatur im Meer mithilfe von Schallwellen zu messen. Schließlich breiten sich die in wärmerem Wasser schneller aus als in kälterem. Doch nach anfänglichen Erfolgen stockte das Projekt, als klar wurde, dass künstliche Schallwellen Meeresbewohner wie zum Beispiel Wale stören. Jetzt lebt die Idee wieder auf mit Schallwellen, die auf natürliche Weise erzeugt werden, von Erdbeben. Die im Fachblatt Science vorgestellte Methode könnte sich zu einem vollkommen neuen System der Meeresbeobachtung entwickeln. Dagmar Röhrlich stellt sie vor.
Die Meere nehmen mehr als 90% der Energie auf, die der Mensch durch seine klimaerwärmenden Aktivitäten in das System Erde freisetzt. Ändert sich die Aufnahmekapazität, hätte das sofort großen Einfluss darauf, wie schnell oder langsam die Temperaturen steigen. Das Problem?
That's a challenging problem.
Den Temperaturanstieg in den Meeren zu bestimmen ist schwierig, denn er ist sehr gering. Gegenwärtig würden wir über die gesamte Wassersäule hinweg im Lauf von 10 Jahren eine Erwärmung von 200 Grad erwarten.
Die Aufgabe wird nicht einfacher dadurch, dass Ozeane sehr dynamisch sind, erklärt Jörn Kallis, Ozeanograf am Caltech in Pasadena. Genau wie in der Atmosphäre gibt es Hoch- und Tiefdrucksysteme, Warm- und Kaltfronten. Wirbel treten auf, die viel stärkere Temperaturschwankungen verursachen als die langfristige Erwärmung durch den Klimawandel. Dazu kommen noch jahreszeitliche Schwankungen.
Man muss die Ozeane schon sehr gut beproben, um vor diesem unruhigen Hintergrund den globalen Erwärmungstrend zu erkennen.
Zwar nehmen inzwischen 4000 Treibbojen automatisch Temperaturprofile bis in Tiefen von 2000 Metern, aber zum einen sind selbst 4000 Bojen angesichts der Größe der Meere zu wenig, zum anderen bleibt das Geschehen in größeren Wassertiefen verborgen. Warum also nicht die alte Idee wiederbeleben, Temperaturveränderungen anhand von Schallwellen zu messen, und zwar durch Erdbeben?
Erdbebenwellen pflanzen sich durch die feste Erde fort. Gehen sie vom Meeresboden ins Wasser über, werden sie in Schallwellen umgewandelt und laufen dann über tausende Kilometer hinweg durch das Wasser. Erdbeben setzen sehr viel mehr Energie frei als jede menschengemachte Schallquelle im Meer. Und rund um die Welt gibt es tausende Seismometer, die aufzeichnen, welches Erdbeben wann wo passiert.
Da Schall in wärmerem Wasser schneller wird, lässt sich aus der Laufzeit die Temperatur berechnen, erklärt der Caltech-Seismologe Wenbo Wu. Allerdings muss der Ort des Bebens sehr viel genauer bekannt sein, als das normalerweise der Fall ist. Die Lösung?
Der Schlüssel war, Erdbeben auszuwählen, die sich wiederholen. Es können Stunden dazwischen liegen, aber auch Jahre oder Jahrzehnte. Wichtig ist, dass sie an genau derselben Stelle stattfinden. Dann schauen wir uns die Zeit an, die die vom Beben erzeugten Schallwellen gebraucht haben, um bei unserer Beobachtungsstation anzukommen. Aus der Differenz berechnen wir die Temperaturveränderungen.
Für ihr Projekt wählten die Forscher eine seismisch sehr aktive Störungszone vor Sumatra. Die seismische Beobachtungsstation, die Daten für die Temperaturbestimmung auffängt, liegt 3000 Kilometer entfernt auf dem Atoll Diego Garcia. Schallwellen sind langsamer als Erdbebenwellen, brauchen etwa 20 Minuten bis Diego Garcia. Dort treffen sie auf Land, wandeln sich zurück in seismische Wellen und werden von der Station aufgefangen. Aus den Daten wird dann die Temperatur über die gesamte Strecke berechnet. Schwankungen durch lokale oder regionale Prozesse fallen nicht ins Gewicht. Das Ergebnis?
Wir sehen im Indischen Ozean pro Jahrzehnt einen Temperaturanstieg von mehr als 400 °C. Das ist erheblich mehr als vorherige Berechnungen anhand von Treibbojendaten.
Zu den Gründen für die Differenz zählt wohl, dass die Treibbojen die Meeresbereiche unterhalb von 2000 Metern nicht erfassen und dass sich anscheinend die Erwärmung schon in die Tiefe vorgearbeitet hat.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich.
We observed a lot of elephants that were dying, appearing to die quite suddenly, with clear signs or neurological symptoms.
200 Elefantenkadaver. So viele wurden bis Juni im Okavango-Delta in Botswana gefunden. Woran diese Tiere gestorben sind, das war lange unklar, auch wenn es einige Hinweise auf Nervenschäden gab. Lange haben auch die Behörden in Botswana geschwiegen, bis heute Morgen. Da hat das Umweltministerium des afrikanischen Landes in einer Pressekonferenz neue Ergebnisse präsentiert. Meine Kollegin Magdalena Schmude hat diese Veranstaltung verfolgt und vor der Sendung habe ich mit ihr darüber gesprochen und als erstes gefragt, ob es jetzt eine eindeutige Erklärung für den Tod der Tiere gibt.
Ja, laut dem botswanischen Umweltministerium gibt es die. Der Grund sollen Cyanobakterien sein, die man auch als Blaualgen kennt. Ein Großteil der toten Elefanten lag in der Nähe von Wasserlöchern und in Proben, die aus diesen Wasserlöchern entnommen wurden, wurden Cyanobakterien gefunden. Diese Bakterien produzieren Toxine, also Giftstoffe, und wenn die Elefanten aus den Wasserlöchern trinken, nehmen sie die Giftstoffe mit auf.
Seit den ersten Berichten über tote Elefanten im Mai sind ja inzwischen einige Monate vergangen. Warum hat das so lange gedauert, die Ursache dieses Elefantensterbens zu finden?
Das lief ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip. Im Juli gab es zuerst den Verdacht, dass die Elefanten entweder an einer Infektionskrankheit gestorben sein könnten. Da waren zum Beispiel Milzbrand oder eine bakterielle Entzündung des Nervensystems im Gespräch. Und die zweite Vermutung war eine gezielte Vergiftung, also zum Beispiel durch Wilderer, die so an das Elfenbein der Stoßzähne kommen wollten. Untersuchungen von Gewebe- und Blutproben der Kadaver haben dann aber ergeben, dass es keine Infektionskrankheit war, an der die Elefanten gestorben sind. Es gab in den Proben auch keine Spuren von Giften wie Schwermetallen oder Pestiziden. Damit rückten dann die natürlichen Umstände vor Ort in den Fokus, also Substanzen im Wasser oder im Boden. Und bei der Untersuchung dieser Proben wurden dann die Cyanobakterien und auch die entsprechenden Toxine gefunden.
Wer war denn eigentlich an dieser Untersuchung alles beteiligt? War das eine transparente Analyse?
Also das botswanische Umweltministerium war da relativ transparent, hat regelmäßig Updates gegeben. Die Proben wurden sowohl in Labors in Botswana als auch in Simbabwe, in den USA, Südafrika und Kanada untersucht. Die Zuständigen vor Ort wollten ganz sicher sein, bevor sie eine offizielle Erklärung abgeben. Und bis alle Ergebnisse vorlagen und verglichen werden konnten, hat es dann länger gedauert.
Die Cyanobakterien sollen es also gewesen sein. Wie überzeugend ist dieser Erklärungsansatz?
Ja, zu dieser Erklärung passt, dass Elefanten beobachtet wurden, die Lähmungserscheinungen hatten oder desorientiert wirkten, also immer so im Kreis gelaufen sind. Das deutet darauf hin, dass sie Probleme mit dem Nervensystem hatten. Und da Cyanobakterien auch sogenannte Neurotoxine produzieren, die das Nervensystem schädigen, könnten sie tatsächlich der Grund für den Tod der Elefanten sein. Für die Cyanobakterien als Ursache spricht auch, dass keine weiteren toten Elefanten gefunden wurden, nachdem die Wasserlöcher im Lauf des Sommers ausgetrocknet waren. Es gibt allerdings auch noch Fragen dazu. Zum Beispiel, warum nur die Elefanten betroffen sind, denn auch andere Tiere trinken ja aus den Wasserlöchern. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die anderen Tiere an der Wasseroberfläche trinken, während die Elefanten auch an Wasser aus tieferen Schichten kommen.
Weil die Elefanten eben mit ihrem Rüssel beim Trinken tiefer ins Wasser eintauchen, muss man sich das so vorstellen?
Genau, die kommen dann sogar bis unten an den Grund, an den Schlamm. Und die Konzentrationen der Cyanobakterien könnten unterschiedlich hoch sein, je nachdem, wo das Wasser aufgenommen ist. Aber es ist zum Beispiel noch unklar, warum die Cyanobakterien nur in dieser Region in den Wasserlöchern vorkamen und warum nur in diesem Jahr. Sowas ist bisher noch nicht vorgekommen.
Bis heute sind ja nach offiziellen Angaben 330 Elefantenkadaver in Botswana gefunden worden. Was bedeutet dieser Verlust für die Art in dem Land insgesamt?
Also in Botswana gibt es nach offiziellen Schätzungen etwa 130.000 Elefanten und die Zahl ist stabil seit Jahren. Also für die Population dort besteht keine Gefahr.
Offenbar durch Cyanobakterien vergiftet, Magdalena Schmude über das Elefantensterben in Botswana. Der Tod eines Elternteils hinterlässt tiefe Spuren. Waisenkinder leiden oft lebenslang unter den Folgen eines frühen Verlusts. Dass das nicht nur für uns Menschen gilt, sondern auch für Schimpansen, das zeigt jetzt eine Studie im Fachjournal Science Advances. Maßgeblich daran beteiligt war Roman Wittig vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn gefragt, ob Mütter, ganz so wie bei uns Menschen, auch bei Schimpansen über Jahre eine entscheidende Rolle im Leben ihrer Kinder spielen.
Schimpansen brauchen auch circa 15 Jahre, bis sie erwachsen sind. Das heißt, das ist vergleichbar mit uns. Und in dieser Zeit spielen Mütter eine ganz entscheidende Rolle. In den ersten 5 Jahren werden die Kinder gesäugt und werden herumgetragen. Und danach bleiben die Kinder dann mindestens noch 5, 6 Jahre, fast die ganze Zeit bei der Mutter und lernen von ihr, was sie fürs Leben brauchen.
Es ist ja bekannt, dass Kinder, die ihre Mütter verlieren, verzögertes Wachstum oder gesundheitliche Probleme entwickeln können. Sie konnten in ihrer Studie mit freilebenden Schimpansen in der Elfenbeinküste jetzt zeigen, dass bei denen verwaiste Söhne weniger konkurrenzfähig sind und weniger eigene Nachkommen haben als solche, die lange mit ihren Müttern gelebt haben. Wie haben Sie das eigentlich im Wald erforscht und wie lange dauert das, da Daten dafür zu sammeln?
Also das Thai-Schimpansen-Projekt besteht schon seit 40 Jahren. Hier in diese Studie sind Daten von 30 Jahren eingeflossen. Wir folgen den Schimpansen jeden Tag, nehmen ihre Verhaltensdaten auf und wir sammeln auch Kotproben von diesen Tieren, aus denen wir dann genetisches Material der Schimpansen entnehmen, um zum Beispiel Vaterschaftstests zu machen. Das heißt, wir wissen von jedem Tier, was in die Gruppe geboren worden ist, wer die Mutter und wer der Vater ist.
Was genau waren denn jetzt die Ergebnisse Ihrer Studie? Also wie viele Nachkommen weniger haben Schimpansenmännchen, die relativ früh im Leben ihre Mütter verlieren?
Wir sehen, dass Schimpansenmänner, die Waisenkinder geworden sind, während ihrer Kindheit nicht so lange die Alpha-Position in der Gruppe einnehmen können, also der Boss der Gruppe sein können. Und das hat einen direkten Einfluss darauf, wie viele Nachkommen diese Tiere tatsächlich zeugen. Waisenkinder haben ungefähr nur die Hälfte der Nachkommen, die nicht Waisenkinder haben.
Können Sie da eine konkrete Zahl dran machen? Wie viele Kinder hat denn so ein Schimpansenmann im Freiland?
Unsere Mittelwerte liegen nun bei circa einem für Waisenkinder und bei circa 2 Nachkommen für Nicht-Waisenkinder. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, dass die Variation relativ groß ist.
Was ist denn ja sozusagen der Mechanismus dahinter? Also warum kommt die mütterliche Fürsorge offenbar den Männchen bei ihrer späteren eigenen Fortpflanzung zugute? Sind das Strategien, wie man am besten Nahrung findet, die die Mütter weitergeben? Oder könnte das auch mit sozialen Kompetenzen zu tun haben?
Mütter sind natürlich unglaublich wichtig in der Entwicklung von Kindern. Von den Müttern lernen die Kinder zum Beispiel, die richtigen Nahrungsbäume zu finden. Aber sie lernen auch Strategien für den sozialen Umgang in der Gruppe. Und Schimpansen sind hochpolitische Tiere, die sowohl Freunde wie auch Feinde in ihren Gruppen haben. Und diese Freundschaften und Feindschaften werden genutzt, um die eigenen Machtansprüche durchzusetzen. Das heißt, es ist ganz ähnlich wie in einer menschlichen Gesellschaft, dass Freunde einander helfen und Feinde auch die Feinde eines Feinds bekämpfen. Ja.
Könnte es bei uns Menschen einen ähnlichen Effekt geben? Schimpansen gehören ja immerhin zu unseren nächsten lebenden Verwandten.
Ich meine, wir sehen sehr, sehr ähnliche Effekte im Bereich Gesundheit, auch im Bereich Körperwachstum. Und natürlich sind Rollenmodelle durch Eltern ein ganz wichtiger Anteil unserer Entwicklung. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Rollenmodelle, die Kinder durch die Eltern haben, einen großen Einfluss darauf haben, wie sie hinterher als Erwachsene auf Situationen reagieren und wie sie mit Problemen umgehen.
Auch Schimpansen leiden lebenslang, wenn sie früh ihre Mutter verlieren. Informationen dazu vom Leipziger Primatenforscher Roman Wittig. Und damit sind wir bei den Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
In Brandenburg helfen jetzt Suchhunde im Kampf gegen die Schweinepest. Die Tiere suchen im Dickicht nach verendeten Wildschweinen. Die Behörden wollen so die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest eindämmen. Am 10. September war die Krankheit hierzulande erstmals nachgewiesen worden. Mittlerweile gibt es 13 amtlich bestätigte Fälle. In einer Gefahrenzone um die Funde gelten Beschränkungen wie ein Jagdverbot. In einer Kernzone von inzwischen 150 Quadratkilometern dürfen Wald- und Naturflächen nicht betreten werden.
Airbus will in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb anbieten.
Das kündigte der europäische Luftfahrtkonzern heute an. Derzeit gäbe es 3 Konzepte für das Flugzeug. Alle 3 haben gemeinsam, dass sie flüssigen Wasserstoff verbrennen, um ihre Triebwerke zu befeuern. Zusätzlich haben sie Brennstoffzellen an Bord, um Strom zu gewinnen. Bei einem Konzept handelt es sich um ein konventionell aussehendes Flugzeug mit Strahltriebwerken. Es soll in der Lage sein, 200 Passagiere 3500 Kilometer weit zu transportieren. Zudem sei ein Propellerflugzeug mit der halben Kapazität möglich. Das dritte Konzept sieht schließlich ein futuristisch anmutendes Design vor, bei dem der Rumpf und die Flügel miteinander verschmelzen.
Enge Beziehungen zu Weibchen lassen Pavianmännchen länger leben.
Das haben amerikanische und dänische Wissenschaftler beobachtet, wie sie in den Philosophical Transactions of the Royal Society B schreiben. Die Zuneigung der Tiere zueinander ermittelten sie anhand der gegenseitigen Fellpflege. Die Beziehungen der Paviane waren dabei nicht unbedingt sexueller Natur. Wie die Autoren darlegen, konzentrieren sich derartige Studien zumeist auf Weibchen. Die verbringen ihr Leben nämlich normalerweise in einer Gruppe, was die Beobachtungen erleichtert. Männchen hingegen wandern zwischen Gruppen umher. Die Daten der aktuellen Studie decken mehrere Jahrzehnte ab und beschreiben 540 Tiere aus einem kenianischen Nationalpark. Die Forscher sind mitunter einzelnen Individuen gefolgt und haben deren soziale Interaktionen dokumentiert.
Vitamin E ist bei der Entwicklung des Nervensystems entscheidend.
Das gilt zumindest für Zebrafische. US-amerikanische Biologen haben Embryonen dieser Tiere Vitamin E vorenthalten und deren Entwicklung beobachtet. Sie stellten dabei Fehlbildungen in den embryonalen Anlagen des zentralen Nervensystems fest, wie sie in den Scientific Reports schreiben. Zebrafische gelten als Modellorganismen für zelluläre Prozesse bei Menschen. Was die Erkenntnisse für Menschen bedeuten, ist jedoch unklar. Eine der Studienautorinnen verwies aber auf Berichte, wonach schwangere Frauen mit geringen Vitamin-E-Werten ein erhöhtes Risiko für eine Fehlgeburt hätten.
Es gibt jetzt offiziell 74 wildlebende Java-Nashörner.
Die Zahl ist leicht gestiegen, seitdem 2 Jungtiere vor die Linsen fest installierter Kameras in einem indonesischen Nationalpark gelaufen sind. Das dortige Umweltministerium berichtete gestern von der seltenen Beobachtung. Java-Nashörner verfügen über große Hautfalten, die wie Panzerplatten aussehen. Sie sind vom Aussterben bedroht. Die beiden nun entdeckten Jungen waren zusammen mit ihren Müttern auf den Bildern aufgetaucht. Es handelt sich um ein Weibchen namens Helen und ein Männchen namens Luther. Dereinst lebten Java-Nashörner zu Tausenden in Südostasien, doch Wilderei und die Zerstörung ihres Lebensraumes dezimierten die Bestände. Die letzten wilden Exemplare gibt es in dem Nationalpark an der westlichen Spitze Javas.
Sternzeit, 21. September. Der Herbstbeginn und das Zeitalter des Löwen. Morgen um 15.31 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit fängt für uns der Herbst an. Die Sonne kreuzt morgen im Sternbild Jungfrau den Himmelsäquator von Nord nach Süd. Sie steht im Herbstpunkt, wie Fachleute sagen. Bedeutender ist der Frühlingspunkt, der sich an der Himmelskugel genau gegenüber befindet. Das ist die Stelle im Sternbild Fische, an der die Sonne zu Frühlingsanfang im März den Himmelsäquator von Süd nach Nord kreuzt. Anhänger des New Age sehnen das Zeitalter des Wassermanns herbei, das etwa im Jahr 2600 beginnt. Dann ist aufgrund des ganz langsamen Taumelns der Erdachse der Frühlingspunkt aus den Fischen in den Wassermann gewandert. Der Herbstpunkt taugt offenbar wenig als Signalgeber einer neuen Ära. Dabei wechselt er schon gut anderthalb Jahrhunderte früher, nämlich 2440, aus der Jungfrau in den Löwen. Wir werden wohl beides nicht mehr erleben. Der morgige Tag wird auch Tag- und Nachtgleiche genannt, weil dann die Sonne genau 12 Stunden über und 12 Stunden unter dem Horizont steht, zumindest theoretisch. Tatsächlich beträgt die Länge des lichten Tages morgen 12 Stunden und etwa 13 Minuten. Das liegt an der Lufthülle der Erde, die das Licht der Sonne an den Himmel bricht, auch wenn unser Stern eigentlich noch oder schon knapp unter dem Horizont steht. Erst am Samstag sind dann Tag und Nacht gleich lang. Dann beginnen die knapp 6 Monate, in denen in unseren Breiten die Dunkelheit überwiegt. Die Zeit von Herbst und Winter.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema wird dann sein, Lufthansa plant weiteren Stellenabbau. Mein Name ist Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.